Weil ich sehe, dass ein Märchen mehr ist als nur ein Märchen. Weil in diesen alten Märchen und Sagen ist ja auch immer gewisser Wahrheitsgehalt drinnen. Die Märchen und die Sagen, also die Wiener, diese eher ein bisschen schaurigen, gruseligen, romantisch eigentlich sehr wenig, da ist auch immer eine gewisse Energie dahinter.
Rund 36 Jahre führte Reinhard Muth, bekannt unter dem Künstlernamen Wini, Volksschulen und Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren mit Sagenwanderungen durch Wien. Eigentlich ist der Sagenerzähler, Buchautor, Sänger und Theaterleiter Muth schon in Pension. Von seiner Berufung als Sagenerzähler oder Märchenerzähler konnte er sich jedoch noch nicht ganz zur Ruhe setzen. Reinhard Muth ist beim Wiener AT-Podcast Herst Euter zu Gast.
Hallo, schön, dass ich eingeladen worden bin und ich bin schon sehr gespannt auf deine Frage.
Du hast rund 36 Jahre Volksschulklassen mit Märchentouren durch Wien geführt. Wie wird man Märchen- bzw. Sagenerzähler?
Also ich habe früher im Landesreferat gearbeitet, der Stadt Wien. Und das sind immer wieder Anfragen kommen von Familien mit Kindern, ob es einen Märchenerzähler gibt für die Stadt oder einen Sagenerzähler oder so ähnlich. Und das war immer so in meinem Kopf. Und ich habe wirklich mal einen Traum gehabt, da habe ich mich gesehen als Robin Hood mit so Wams und grünem Federhut und einer Schar Kinder durch seine alte Stadt ziehen, also singend und tanzend. Und wie ich munter geworden bin, konnte ich den Traum noch genau sehen. Und da bin ich dann zu einer Bekannten gegangen, die auch so Marionetten gebastelt hat und Kostüme und so. Und der habe ich das erzählt. Und die hat mir dann wirklich so einen Wams geschneidert und so eine Schnürbundhose und so einen Flotten, so ein grünes Barett mit einer Feder oben. Eigentlich war das so, dass ich mich Wien Sagen- und Märchenerzähler genannt habe. Einfach so ohne viel Frohung, ohne viel... Und dann ist mir die Idee gekommen, man könnte eine neue Erzählform ins Leben rufen, indem man eben Kinder so zu Originalschauplätzen im alten Sagenkulturguts oder Märchenkulturguts führt. Und die Kinder können aber mitspielen, mitsingen, mitentdecken, mitgruseln. Ich habe das erstmals einer befreundeten Lehrerin geschickt, also ich bin für die Volksschule zuständig sozusagen. Und ich habe das einer Lehrerin geschickt und die war voll begeistert von dem. Und wir haben die erste Tour gemeinsam gemacht und das hat sich dann durch Mundpropaganda sehr verbreitet. Nur bin ich damals sehr angefeindet worden, also man hat mir, weil so viele Menschen mitgegangen sind, dann habe ich ins Leben gerufen, den Familiensagenwandertag in Wien und das sind bei einer Tour 100 Leute mitgegangen. Das war natürlich schon also sehr überraschend, dass das so viel Anklang findet, obwohl ich wenig Geld für Werbung oder so gehabt habe. Aber mich haben schon früh die Medien unterstützt, denen hat das auch, da waren lauter junge Redakteurinnen und Redakteure, die selbst Kinder gehabt haben und die sind dann mitgegangen und so und die haben das dann auch weitergetragen. Aber da haben sich dann plötzlich die Fremdenführer aufgeregt, dass ich ihnen das Geschäft wegnehme. Die wollten mich vor Gericht bringen. Und da bin ich aber dann damals zum Bürgermeister gegangen. Das war damals noch der Herr Dr. Zilk. Und ich habe ihm mein Problem erzählt. Und der war fuchssteifes wütend und hat mich an die oberste Gewerbebehörde geschickt. Und von dort habe ich dann so eine Art Freibrief gekriegt, dass also diese Tätigkeit nicht in den Tourismus fällt, sondern wirklich eine künstlerische Tätigkeit ist und dass es eigentlich jedem erlaubt ist, den Kindern zu sagen, das ist der Stephansdom.
Wie recherchierst du die Märchen oder die Sagen?
Meistens aus älteren Quellen, also aus alten Büchern. Es ist eigentlich so, dass ich so ein großes Netzwerk an älteren Herrschaften habe, die mich eigentlich immer mit so alten Büchern versorgen, also wirklich nur in dieser alten Schrift und was oft recht schwierig ist. Und das Besondere, glaube ich, bei meiner Recherche ist, dass ich sehr viel mit alten Menschen geredet habe in Wien, mit Pfarrer, mit Lehrer, mit Direktoren, mit einfach nur mit den Bewohnern in der City zum Beispiel. Und die waren irrsinnig froh, dass sie endlich das erzählen können. Also was da alles war, was war sie, schon vom Großvater her und so. So habe ich dann ein tolles Material eigentlich, was sehr identisch ist mit Stadt. Das ist dann nicht nur nacherzählt aus dem Buch, sondern ich schaue auch so bei meinen Erzählungen, dass die Kinder mitspielen können, dass sie vor Ort so in Stegreif die Szenen mitspielen können. Und es ist dann eigentlich weniger Erzählung, es ist nur am Anfang die Erzählung und wo stehen wir hier und wann wurde das vielleicht gebaut und so. Und dann spielen wir die Sagen auch.
Die Märchen, die einerseits von Wienern sind, andererseits doch aus Büchern, es sind keine von dir erfundenen Märchen.
Bei den Sagen- und Märchentouren nicht, da schaue ich möglichst, dass in Wien bleibt. Bei den Märchentouren, also zum Beispiel im Stadtpark, da schon, also ich schreibe ja auch viel und da passe ich das dann auch nicht. Dann nehme ich mir schon ein bisschen das Original, was weiß ich, den Johann der Strauß, aber mache dann halt draus die Geistergeige oder ähnliches, was den kleineren Kindern halt gefällt.
Und gibt es lustige Geschichten oder Begebenheiten, die du in Erinnerung hast mit Kindern? Weil meistens stellen ja auch Kinder lustige oder unerwartete Fragen.
Ja, schon. Die Kinder wollen immer wissen, weil ich ein Barett aufhabe, ob ich drunter Haar habe. Und früher war das eigentlich leicht, weil ich eigentlich sehr lange Haar gehabt habe. Dann habe ich leider die Gene von meinem Vater geerbt und da sind sie immer weniger und weniger geworden. Das war mir dann auch mehr unangenehm, weil sie dachten sich, bah, da drunter, da muss ich lange Haar haben. Und jetzt aber ist es so, jetzt bin ich ja schon 65 Jahre alt, jetzt bin ich schon Opa sozusagen für die Kinder. Und da ist es so, wenn ich mal Steffel da machen muss, ich Hut übernehmen. Manche sind recht überrascht, so, boah, du hast ja eine Glatze. Dann sage ich, naja, ich bin ja schon Opa. Ja, das ist eigentlich so die immerwährende Frage. Und ich habe jetzt das Kostüm nochmal bei besonderen Touren an, weil die Leute oft auch verspotten oder ähnliches. Also es muss nicht sein. Also, aber früher, also noch vor 20 Jahren, bin ich so in der U-Bahn zu Hause gefahren. Und da habe ich manchmal erlebt, das waren schon schöne Sachen, aber von da bin ich mal eingestellt in die U-Bahn und da ist so ein richtiger Rocker drin gesessen. Alle Leute haben einen riesen Abstand gemacht. Ich habe mir gedacht, komisch, da ist der halbe Wagen leer. Der hat da so Eisenringe durch die Nase gehabt und auf den Lippen und so eine Stehfrisur und überall Zeichnungen am Gesicht. Und also er hat da wirklich kriminell ausgeschaut. War aber nicht, weil er hat eigentlich gelacht und Zeitung gelesen und ich habe mich dort gesetzt, weil er halt frei war. Und da schaut er mir so an und sagt, Alter, ich kenne dich, wir waren in Stephansdom und da waren wir dort. Und der hat sich irrsinnig gefreut. Der war mit der ersten Klasse, da hat er dann in Erinnerung gehabt. Ja, da waren wir Christkindl-Tour und dann in der dritten, was weiß ich, Mittelalter-Tour. Das hat dann alles gewusst in interessanter Weise. Er hat mir dann erzählt, dass er eigentlich schon 30 ist, ne? Man sieht ja nicht, aber ich schon. Ja, das war eigentlich super. Das hat mich sehr gefreut eigentlich, weil ich mir gedacht habe, schau, egal, da sieht man wieder, es ist gut, wenn man keine Vorurteile hat, nicht? Weil alle anderen haben einen riesen Bogen gemacht, dabei war er zugänglich eigentlich. Und deshalb hat mich besonders gefreut. Mich freut zum Beispiel auch, ich habe gehört, ich bin immer mit den Öffis unterwegs. Ich spreche mich manchmal als Omas an, die vor zig Jahren, da habe ich mir ein Christkindlamt im Rathaus gemacht. Und das ist scheinbar noch so eine Erinnerung. Da hat mir eine Oma auch gesagt, so, mei, das war schön, damals das Christkindlamt und was passieren wird es wieder geben. Und es ist halt so, mit zunehmendem Alter hat man auch weniger Energie. Ne?
Was hat sich verändert von damals, wie du die erste Tour hattest?
Also bis jetzt? Die erste Tour war 1987. Nein, 1986 eigentlich schon. Also bis vor der Pandemie hat sich herausgestellt, dass die Menschen, dass es nicht mehr so gemeinschaftlich ist. Ja, also die Familien mit Kindern sind zwar nett, aber ich habe dann eigentlich mit diesen Familientouren aufgehört, weil es dann immer weniger kommen und immer weniger. Und die Schultouren waren noch gut. Was aber mir persönlich auffallen ist, meine Touren sind ja doch relativ anstrengend. So Solist, da bin ich eine Stunde in Action eigentlich. Und die Kinder lieben das. Das unterscheidet sie im Wesentlichen von einer normalen Führung eben, dass die Kinder mitspielen können, mit tanzen. Und das begeistert mich natürlich auch. Also ich könnte mir nie, wenn ich einmal nicht mehr so wirklich kann, also mit den Füßen so, dann würde ich aufhören. Weil wenn ich nicht mehr so viel Energie reinwerfen kann und der Unterschied eben, kommen wir nochmal zu dem Thema zurück. Bis zur Pandemie war alles recht gut, sagen wir mal so. Dann ist die Pandemie gekommen und jetzt nach der Pandemie hat sie was Interessantes ergeben. Also 2022 habe ich ein Interview gehabt und der Kurier dann in einer großen Schlagzeile geschrieben, Winnie geht in Pension, weil es eben nicht mehr so wirklich geht. Also es ging schon, also schau, es ist so, wenn du älter wirst, wenn man älter wird, der Geist will noch. Ja, aber der Körper hinkt halt ein bisschen noch, die Knie und die Hüfte und das ist normal. Nicht? Also wenig geht in Pension. Dann habe ich derart viele Zuschriften gekriegt. Also ich habe sehr, sehr viele Kundinnen, das sind Lehrerinnen, an die 700 Kundinnen habe ich ungefähr. Also sehr viel. Und interessanterweise ist ein riesiger Schwall auf WhatsApp und überall kommen. Ich hab dann in dem Interview gesagt, ja, also man hat mich begleitet auf einer Tour eben und dass ich jetzt alle meine Touren niederschreiben werde als Buch, also ein ganz besonderer Führer, das ist sozusagen mein Stellvertreter. Und da haben alle gesagt, nein, das wollen sie eigentlich nicht, sie besorgen sich das Buch, das ist eine gute Idee, aber sie wollen noch einmal eine Wien-Tour haben. Und jetzt ist eigentlich so, dass mich meine Frau, die Edith, das ist so im Hintergrund die schwarze Eminenz, die immer auf mir aufpasst. Und jetzt sagt sie immer, wenn ich also mehr als 3 Touren ausmache, sofort, na, das machen wir nicht. Also 3 Touren sind okay. Und das freut mich eigentlich sehr, dass also, obwohl die Pandemie alle Leute wegsperrt hat eigentlich, ne, dass jetzt sie aus ihren Schlupflöchern rauskommen. Den Kindern taucht es mehr als eigentlich früher, als je zuvor.
Machst du jetzt noch Touren? Also
ja,
in
ja,
dir?
Ja, ja, ja. Ich bin noch unterwegs, also jetzt im Oktober. Dann mache ich gemeinsam mit der Edith, die spielt die Hexe Bunschkrapferl, so Workshops an Schulen. Und das geht auch irrsinnig gut, weißt du, weil wir haben Themen, zum Beispiel gesunde Geschichten, eben gesunde Wiener Geschichten aus das Buch. Und die Kinder sind so interessiert. Das Thema Gesundheit, wir hätten das nie gedacht. Und die Lehrerinnen auch nicht, die sind immer ganz und die Lehrer ganz weg. Was also die Kinder alles wissen und was sie interessiert.
Ja, du hast ja mehrere Bücher im Echo Buchverlag
Ja.
zu den Winnie-Tours geschrieben, darunter Alle Neune, Sissi Franz und so, Gesunde Wiener Geschichten,
Ja.
Märchen zum Wohlfühlen und Schaurige Wiener Friedhofsgeschichten, Märchen zum Gruseln. Welches von deinen Winnie-Tour-Büchern magst du am liebsten?
Eigentlich die gesunden Wiener Geschichten.
Warum?
Das sind eben Märchen drinnen, die auch den Kindern so einen Ort fantasievollen Wegweiser geben. Nicht? Wir haben ja heute jetzt schon sehr viel übergewichtige Kinder zum Beispiel. Und wenn man das aber in ein lustiges Märchen verpackt, dann, wenn man das dann vorlesen oder die Kinder können dann mitlesen, es ist dann eigentlich lustig und trotzdem schaut man ein bisschen aufs Gewicht und dann frage ich zum Beispiel, was macht sie für Sportarten und so weiter. Und da sieht man dann schon bei den Kindern so ein bisschen Umdenken und sie erzählen dann auch von zu Hause, dass sie eigentlich, ja, dass die Eltern auch so dick sind und die wollen sie halt immer füttern, mehr oder minder. Es ist eigentlich sehr interessant, darum mag ich diese Geschichten sehr. Oder wir haben auch das Gehör, da ist ein Specht da und der klopft die ganze Zeit und das geht dann der Familie Rasputin am Nerv und die ziehen dann aus. Und dann haben wir wieder, dass die Kinder heute halt schon immer Kopfhörer aufhaben und so laute Musik.
Ja.
Und das ist eben in diesem Themenkreis.
Also ein bisschen angepasst an aktuelle Entwicklungen.
Das bewegt mich eigentlich sehr, weil ich sehe, dass ein Märchen mehr ist als nur ein Märchen. Dass durch ein Märchen zum Beispiel ein bisschen was auslösen kann, eine gewisse Wirkung erzeugen kann, die man eigentlich normal, wenn man mit den Kindern reden, das hat aber die Lehrerin mir gesagt, ist das Thema Gesundheit völlig uninteressant.
Und ist es auch deiner Meinung nach wichtig, wer Bücher auch ein bisschen aus deinem Vermächtnis geschrieben hast, ist es wichtig, dass alte Wiener Märchen überliefert werden?
Ja, ich finde es überhaupt wichtig, weil in diesen alten Märchen und Sagen ist ja auch immer ein gewisser Wahrheitsgehalt drinnen, also eine gewisse Lebensphilosophie eigentlich, kann man sagen. Und die Märchen und die Sagen, also die Wiener, diese eher so schaurigen, gruseligen, romantisch eigentlich sehr wenig. Da ist auch immer eine gewisse Energie dahinter. Und man sieht eigentlich auch, wenn man das mit den Kindern spielt, dass sie sich wirklich verwandeln in dem Augenblick, völlig aus sich herausgehen. Und das ist wirklich toll, spielen eigentlich. Und das ist wirklich super. Und ich glaube eben, dass es sehr, sehr wichtig ist, weil Sagen und Sagenkultur und Märchenkulturgut ist ein gewisser Schatz, würde ich mal sagen. Also jetzt in Wien ist so eine Art Schatzkiste, wo halt die alte Geschichte drinnen ruht und die nimmt man dann raus, dann nimmt man ein Buch raus oder was auch immer, Gedanken, alte Gedanken. Und es lenkt ja sehr ab auch von den aktuellen, ja, Krieg und Co. nicht so angenehmen Themen. Das, ich glaube, ist also ein gewisser Ausgleich.
An dem ganzen Potpourri an Märchen, die du erzählt hast,
ja,
und die du kennst, was ist dein liebstes Wien-Märchen?
Das ist eigentlich schwer. Also mein liebstes Wien-Märchen ist eigentlich die Hexe Bunschkrapferl.
Warum?
Naja, da geht es schon wieder um das geliebte Thema. Ich esse mal gerne einen Bunschkrapfen. Grundsätzlich. Also ich bin eine echte Naschkatz. Und meine Frau, die Edith, isst auch gerne Bunschkrapfen. Also den Titel der Hexe habe eigentlich ich erfunden, die Hexe Bunschkrapfen. Aber es geht trotzdem auf eine sehr alte Geschichte zurück von einer Frau, die sich halt sehr gut im Mittelalter mit Kräutern auskannte. Und man hat sie so eine Art Kräuterhexe genannt eben. Eigentlich heißt sie die Hexe von St. Stephan, aber das ist die Farbe, der Titel. Und das sind außer aller Herren Länder, also selbst angeblich, selbst aus Indien und was weiß ich, die sind ein halbes Jahr lang gereist zu dieser Kräuterhexe. Die kannte sich eben irrsinnig gut mit Heilkräutern aus, mit Medizin und was weiß ich. Aber irgendwann wann ist das dann von der Stadt verboten worden, weil das war so eine Art Kurpfuscherei, würde man heute sagen. Man hat die Hexe eingesperrt. Und die Hexe hat schon vorher so einen herrlichen Teig gemacht aus so Resteln von Kuchen und so und hat es eben mit so einem rosa Guss und hat es damals an die Straßenkinder verteilt. Und die Straßenkinder haben ja das niemals vergessen, die waren dann vielleicht schon erwachsen und wie sie dann in so einem Keller noch gesperrt worden ist, haben sie immer hinuntergereicht, die ganzen Zutaten für diesen Teig und sie hat ihm ihre Wunschkropfen weitergemacht. Und die wurden dann erstmals in der Bäckerstraße in einer Bäckerei verkauft und das war der Schlager. Und mir taucht die Geschichte deshalb, weil es den Wunschkropf noch immer gibt. Ne? Das ist noch immer das gleiche Rezept scheinbar. Es ist zwar vielleicht nicht so gesund, aber...
Eine schöne Geschichte.
Ja, also den Wunschkropf war mal in Italien und dort gibt es ja auch, das ist halt ein bisschen anders, aber der Wunschkropfen, der ist scheinbar international.
Wie geht's jetzt nun in der Pension weiter? Du hast gesagt, du machst trotzdem noch Touren, aber hast du noch andere Projekte?
Naja, ich habe eigentlich so viele Projekte. Also ich bin eigentlich nicht der typische Pensionist, der jetzt 65 ist, alles voll noch so doing und dann. Was weiß ich, Frühstück und Mittagessen und dann warten wir schon auf die Kalich und dann schon auf Zeit im Bild und dann ist schon aus. Wir haben ja gemeinsam, meine Frau und ich haben vor über 10 Jahren ein Theaterprojekt gegründet. Es ist ein freies Theaterprojekt, unser Theater nennt sich das. Und wir wollen damit auch jungen, werdenden Schauspielern eine Chance geben. Also bei uns treten zum Beispiel auch Schüler von der Otto-Akademie auf. Also sie bekommen da die Möglichkeiten. Wir haben ein sehr großes Publikum. Wir haben fast 2.500 Kunden in Wien. Und wir sind eigentlich fast immer ausverkauft. Jetzt ist es ein bisschen schwieriger, muss man wirklich sagen, nach der Pandemie. Was früher ganz leicht war, dass man den Raum mit 50, 60, 70, 80 füllt, ist jetzt schwerer geworden. Das ist seit der Pandemie. Also die Leute haben sich mehr zurückgezogen. Und wir spielen derzeit in der Karsgrabenkirche im 19. Bezirk und spielen wir Tante Marcel. Das ist eine französische Gaunerkomödie. Da hat es vor vielen Jahren gegeben in Hollywood einen Film, die unmögliche Entführung der Mrs. Stone. Das ist noch ein Theaterstück. Und das war damals ja ziemlich ein Kassenschlager. Und dann vor ein paar Jahren hat man gehabt, die Entführung der Elfriede Ott. Das beruht auch auf Theaterstück. Und ich schaue dann immer, dass das also man möglichst das Originalbuch kriegen. Also das ist nicht schon wieder umgeschrieben. Und 100.000 Mal. Heute schon in Deutsch nicht? Natürlich. Und die Edith, die bearbeitet das dann noch.
Wie oft spielt sie das noch?
Wir spielen das jetzt noch diese Woche noch. Freitag, Samstag, Sonntag. Und dann in Oktober auch noch. Wieder Freitag, Samstag, Sonntag. Dann ist Pause.
Wie bist du auf den Namen Vini gekommen?
Also auf den Spitznamen Vini bin nicht ich gekommen, sondern Schülerinnen und Schüler. Ich habe meine Fans heute gefragt, was sie sich für einen Namen für mich ausdenken können, der mit Wien zu tun hat. Und da hat eine Klasse aus Simmering gesagt, naja, Wien für Kinder, Vini mit I, aber das ging nicht, wenn Vini mit I, das sind Würstchen, die gibt es schon. So habe ich da Y draus gemacht und so ist eigentlich Vini.